Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich heute hier am Sonntagmorgen im neuen Jahr. Ich wünsche euch auch allen Gottes Segen, viel Freude, Weisheit in diesem Jahr, viele gute Erfahrungen mit unserem Herrn. Als erstes hätte ich mal eine Frage an euch, das ist ja was, was vielleicht nicht so eine gute Erfahrung ist. Wer hatte denn schon mal Angst? Allerhand. Ja, es gehört zu unserem Leben dazu, Angst zu haben, sich vor etwas zu fürchten. Jetzt habe ich noch eine Frage. Was ist denn das Gegenteil von Angst oder von Furcht?
Ja.
Genau. Ja, da kann man mehreres finden. Ich mit meiner Frau, mit noch einem befreundeten Ehepaar, waren wir voriges Jahr mal in der Herkuleskeule in Dresden. Ich war dort noch nie. Also so ein Kabarett ist das, wer das nicht weiß. Als ich da reinkam, war ich also ein bisschen erschüttert, weil da wird schon auch offensichtlich, also Jesus, sag ich mal, verhöhnt. Aber die Veranstaltung dann, die hat mich sehr bewegt und sehr berührt. Das war ein kleines Konzert, also ein Jazzkonzert, eine Sängerin, ein Pianist. War super anzuhören. Und diese Frau, die hat so zwischendurch auch immer mal so ein paar Ansagen gemacht, einiges so erzählt. Und da ging es auch um das Thema Angst. Und sie hat gesagt, das Gegenteil von Angst ist Liebe. Und da habe ich gestaunt. Und da habe ich mich gefragt, wo hat die das her? Das Gegenteil von Angst ist Liebe. Und da gibt es nur eine Quelle, wo die das herhaben kann. Das kann sie nur aus der Bibel haben. Das Gegenteil von Angst ist Liebe. Steht im 1. Johannes, Vers, 1. Johannes 4, Vers 18. Das brauchst du jetzt, den hast du nicht, hier, andere Technik. Da steht nämlich, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Gegenteil von Angst ist Liebe. Ja, das hat mich sehr bewegt, dass das dort zu hören, das war überhaupt keine christliche Veranstaltung, und da waren noch mehr solche Sachen, die gesagt hat, wo ich echt gestaunt habe. Zum Beispiel das, nur wer Böses im Sinn hat, braucht Macht. Alles andere lässt sich mit Liebe regeln. Nur wer Böses im Sinn hat, braucht Macht. Alles andere lässt sich mit Liebe regeln. Ja, fand ich auch sehr erstaunlich. So, das als kleiner Einstieg. Jetzt zu dem Text, der da, glaube ich, dazugehört, oder der für mich da eine Verbindung, wo für mich da eines steht. Der Text für den heutigen Tag aus dem Lukas-Evangelium, 2. Kapitel, Verse 10 und 11. Die werden jetzt hier vorne erscheinen, genau. Ich habe jetzt eine leicht andere Übersetzung, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe mir das bloß vor uns gerade zugeblättert. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Fürchtet euch nicht. Das ist ja so das ist die Weihnachtsbotschaft, das Geschenk, das Weihnachtsgeschenk Gottes an uns. Fürchtet euch nicht. Denn euch ist heute der Heiland oder der Retter geboren. Das sind mal so die zwei Aussagen, die mir in diesem Jahr eigentlich so zum ersten Mal so richtig bewusst geworden sind, die hier dastehen. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Retter geboren. Nun ist das ja eine ziemlich bekannte Bibelstelle. In fast jedem Krippenspiel wird diese Szene dargestellt, wie da die Hirten auf dem Feld liegen, sich unterhalten oder was. Und auf einmal dieses helle Licht kommt und mehr oder weniger gut dargestellt, sie dann dieses Erschrecken spielen. Und dann dieses Wort von den Engeln, fürchtet euch nicht. Und weil das immer irgendwie so dazugehört, so zusammengehört, da besteht die Gefahr, dass man dieses fürchtet euch nicht wirklich auch nur dieser Szene zuordnet. Dass halt praktisch der Engel diesen Hirten sagt, die dort einen Zusammenschrecken aus vor lauter Angst und Furcht, habt keine Angst, ist nichts Schlimmes. Braucht euch nicht zu fürchten. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Dieses euch ist heute der Retter geboren. Das ist ja auch nicht nur an diese Szene gebunden, sondern das gilt ja weltüberspannend für alle Menschen zu allen Zeiten. Euch ist heute der Retter geboren. Also muss ja auch dieses fürchtet euch nicht viel mehr bedeuten als nur für die Hirten dort. Fürchtet euch nicht, euch ist heute der Retter geboren. Nun wissen wir ja, wie das aussieht, dieser Retter, der geboren ist, da ist ein kleines Kind zur Welt gekommen. Ein kleines Kind, das überhaupt noch nichts tun kann. Ein kleines Kind, das noch nichts in meinem Leben verändern kann, das noch überhaupt keine Möglichkeiten hat, etwas wirklich zu verändern, etwas neu zu machen, etwas zu gestalten, in mein Leben irgendwie einzugreifen. Und doch ist das passiert bei den Hirten. Das erfährt man, wenn man weiterliest, dass sie mit totaler Freude und mit Lebensmut dann wieder weggegangen sind von diesem Ort, wo sie Jesus begegnet waren. Und das ist für mich eine erstaunliche Tatsache, eine erstaunliche Entdeckung. Euch ist heute der Heiland geboren, euch ist heute der Retter geboren, Jesus ist da. Er ist einfach nur da und das reicht, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Das finde ich spannend. Jesus ist einfach nur da, ohne dass er etwas tut, ohne dass er etwas sagt. Er ist einfach nur da. Und die Botschaft der Engel, ihr braucht euch nicht mehr zu fürchten, weil er da ist. Ich habe gestaunt, das ist nämlich etwas, was uns schon im Alten Testament begegnet. Zum Beispiel im Psalm 23. Da steht, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Fürchte ich mich nicht, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Oder in 1. Mose 26, Vers 24 steht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Es wird dem Josua gesagt. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Einfach, dass Jesus da ist, ist eine Tatsache, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Und am deutlichsten wird für mich dieser Zusammenhang in einer Geschichte, die uns im Neuen Testament erzählt wird, in drei Evangelien lesen wir die. Das ist die Geschichte, die Begebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern in einem Boot ist und die mit diesem Boot über den See fahren und dann kommt ein unheimlicher Sturm und Jesus schläft und die Jünger, die haben Angst. Die haben Todesangst. Was passiert hier? Ich habe immer nicht verstanden, ja, es war eine Geschichte, es war ein Wunder, Jesus hat den Sturm gestillt, aber ich habe nie verstanden, was hat das mit mir zu tun? bin dem auch nicht wirklich nachgegangen. Was hat das mit mir zu tun? Und ich fand es sehr, ja, für mich war das echt interessant, einmal zu sehen oder ja, geschenkt zu bekommen, was darin eigentlich liegt für mich und für uns. Da will ich euch mal mitnehmen. Man hört ja immer wieder, es ist wichtig und es ist gut, dass man sich auch ein bisschen umschaut, was drumherum passiert, um so eine Geschichte. Und das ist auch hier so. Was passiert? Jesus ist in Kapernaum. Da war es ziemlich oft. Und da geschehen ganz viele Wunder. Da reinigt Jesus Aussätzige oder einen. Dann heilt Jesus den Diener von diesem Hauptmann. Und dann kommt Jesus in das Haus von Petrus, wo die Schwiegermutter krank ist. Und auch die macht Jesus gesund. Und dann lesen wir, dass am Abend dieses Tages in diesem Ort, ja, da gab es eine Riesenbewegung. Da haben die ganzen Leute, die haben die alle zu Jesus gebracht. Und da steht, dass er sie geheilt hat. Viele frei gemacht hat, Besessene frei gemacht hat. Da sind ganz viele Wunder passiert. Und dann kommt ein Punkt, wo Jesus sagt, jetzt ist es gut. Und er sagt, komm, jetzt fahren wir über den See. Und da kommen aber noch zwei auf Jesus zu und sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Das ist einmal ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, der sagt, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus antwortete darauf ziemlich, ja, vielleicht fast ein bisschen schroff. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wir erfahren nicht, wie das sich nur entschieden hat, ob der nur mitgeht oder nicht, das bleibt hier offen. Und dann kommt noch einer, der möchte auch mit Jesus gehen und der sagt aber, ich will aber erst noch meinen Vater begraben. Und das ist fast noch krasser, wie Jesus hier antwortet. Das passt überhaupt nicht in diese Kultur von damals. Er sagt, folge du mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist ganz schön krass, das ist ja pietätlos, da weiß man gar nicht, wie man das einordnen soll. Ich will da auch jetzt nicht drauf eingehen, wie man das verstehen kann oder verstehen soll. Auf jeden Fall wollen hier zwei Jesus nachfolgen. Und Jesus macht aber deutlich, pass auf, das hat die und die Konsequenzen. Überleg dir das, du kannst gerne mitgehen, aber das und das wird da sein. Das kommt auf dich zu. Und dann kommt diese Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern über den See fährt. Und ich finde es so interessant, wie das losgeht. Das ist Matthäus 8, Vers 23. Und als er, also Jesus, in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Wir hatten gerade diese Geschichte, wo zwei Leute Jesus nachfolgen wollen, wo Jesus deutlich macht, das bedeutet Nachfolge. Wenn du mit mir gehen willst, dann hat es die und die Konsequenzen. Und jetzt betritt Jesus das Boot und die Jünger folgen ihm nach. Was jetzt kommt, heißt Nachfolge. Was jetzt kommt, das betrifft mich, wenn ich Jesus nachfolgen will. Und dann sind die in dem Boot, sind auf dem See und dann kommt ein heftiger Sturm. Der See ist übelst aufgewühlt. Die Wellen schlagen rein ins Boot. Und die Jünger, die werden dem nicht Herr. Die schaffen das nicht. Und Jesus schläft hinten drinnen. Er hat einen guten Schlaf. Und dann kommen die Jünger zu Jesus und wecken ihn. Ist ja irgendwie naheliegend. Und sie sprechen und sagen zu Jesus: Herr, rette uns, wir kommen um. Und dann spricht Jesus zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Und dann steht er auf und bedroht den Wind und den See, und es entstand eine große Stille. Da habe ich mich auch immer gefragt, was soll das? Die Jünger haben Todesangst, völlig normal. Und die wecken Jesus, auch völlig normal. Und Jesus sagt: Warum habt ihr solche Angst? Warum habt ihr keinen Glauben oder warum habt ihr nur so einen kleinen Glauben? Was meint Jesus hier? Was meint diese ganze Geschichte? Was hat das mit mir zu tun? Ich denke, es hat mit uns das zu tun, wenn wir uns entscheiden, mit Jesus zu gehen. Wenn wir ihm nachfolgen wollen. Und nachfolgen heißt nicht einfach, ich gehe ihm hinterher und versuche so zu leben wie er. Das ist nicht Nachfolge. Das ist Religion. Wenn ich versuche zu werden wie jemand. Ich muss nicht werden wie Jesus. Ich kann gar nicht werden wie Jesus. Ich muss auch nicht das tun, was Jesus tut. Das hat er getan. Jesus nachfolgen heißt, ich vertraue ihm mein Leben an. Und ich verlasse mich drauf, dass er für mich sorgt. Ich verlasse mich drauf, dass er mich hält, dass er mich anbringt, dass er mich ans Ziel bringt, so wie hier ans andere Ufer des Sees. Wenn ich Jesus nachfolge, dann verlasse ich mich drauf, dass ich ankomme, wohin Jesus mit mir gehen will. Und wenn ich Jesus nachfolge, dann kann das passieren, dass ich in unheimliche Stürme gerate. Dann kann es passieren, dass die Wellen über mir zusammenschlagen und ich nicht ein- noch ausweiß. Das kann passieren, wenn ich mit Jesus gehe. Das kann passieren, wenn ich mich ihm anvertraue. Nun leben wir hier in einer Welt und in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo es uns nicht so sehr viel kostet, an Jesus zu glauben, wo wir uns frei treffen können, wo wir eine Bibel haben können, wo wir von Jesus auch reden können. In anderen Gebieten dieser Erde sieht es ganz anders aus. Und trotzdem glaube ich, dass nicht nur das damit gemeint ist, dass Stürme über uns hereinbrechen. Das kann uns auch passieren, obwohl wir relativ sicher unseren Glauben leben können. Aber es können andere Stürme kommen. Es können Verzweiflungsstürme kommen, wo ich mich frage: Jesus, wo bist du denn? Wo ich den Eindruck habe, Jesus schläft. Der interessiert sich gar nicht für das, was in meinem Leben passiert. Da geht es drunter und drüber und es tut sich nichts. Jesus, wo bist du? Was soll ich machen? Ich höre dich nicht. Und das kann einen an den Rand bringen, an den Rand seiner Möglichkeiten, an den Rand seiner Kräfte, an den Rand seines Glaubens. Und für mich ist die Aussage dieser Geschichte, wie Jesus dann hier auch den Jüngern begegnet: Was habt ihr solche Angst? Warum seid ihr so furchtsam? Solange ihr bei mir bleibt, solange ihr dort seid, wo ich bin, solange ihr in dem Boot seid, wo ich bin, braucht ihr euch nicht zu fürchten. Solange ich da bin, braucht ihr euch nicht zu fürchten, selbst wenn ich nichts, in Klammern, noch nichts tue. Ich bin da. Das reicht. Ich bin da. Ich habe mich gefragt, was haben denn die Jünger falsch gemacht, dass Jesus ihnen mangelnden Glauben vorwirft? Was haben die falsch gemacht? War es falsch, Jesus zu wecken? Hätten die Jesus schlafen lassen sollen und sich hinsetzen und sagen, wird schon werden? Das glaube ich nicht. Ich glaube sogar, die hätten Jesus viel eher wecken können. Denn das ist ja das, was uns die Bibel vermittelt. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Und auch Jesus sagt das an vielen Stellen. Kommt her zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Also, wenn uns etwas bedrückt, wenn wir Not haben, dann dürfen wir zu Jesus kommen. Dann dürfen wir ihn wecken. Wir dürfen ihm das sagen. Aber die Jünger hier, die kommen zu Jesus und die haben eigentlich schon abgeschlossen. Wir kommen um. Die Jünger kommen zu Jesus mit einer Feststellung. Wir kommen um. Und ich habe nachgelesen, dass diese Geschichte wird in 3 Evangelien übermittelt. Da steht immer dasselbe, ein bisschen abgewandelt. Herr, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Herr, kümmert es dich nicht? Ist vielleicht auch manchmal so unser Gedanke. Herr, kümmert es dich denn überhaupt nicht, wie es um mich steht, wie es um unsere Kinder steht, wie es um unsere Gemeinde steht oder um unser Land? Kümmert es dich denn nicht? Wir kommen um, so die Tatsache. Das ist jetzt so. Und ich denke, das ist der Punkt, wo Jesus sagt, das hat mit Glaube nichts zu tun. Das hat mit Glaube nichts zu tun, wie ich ihn von euch möchte. Und ich sehe mich aber da ganz deutlich wieder, an dieser Stelle, wo hier die Jünger sind. Ich will es nochmal zurückholen, was gerade gewesen ist. Die Jünger waren in Kapernaum mit Jesus zusammen und es sind unheimlich viele Wunder passiert. Und die haben das erlebt. Und ich bin mir sicher, dass diese Jünger nicht an Jesus zweifeln, dass er Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist. Die zweifeln nicht dran, dass er eben gerade viele Kranke gesund gemacht hat, dass er vielen geholfen hat. Dieser Glaube ist da. Aber jetzt, in der Situation, in der sie drinne sind, für sich selber, fehlt dieser Glaube. Zu vertrauen, Jesus ist da und er weiß um alles. Und er wird es machen auf seine Art und Weise. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es uns manchmal geht. Wir glauben doch an Jesus. Wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Und wir glauben, dass Abraham und Sarah noch ein Kind bekommen haben, obwohl die schon steinalt waren. Und wir glauben, dass das Volk Israel durchs Rote Meer gelaufen ist, dass sich die Wasser geteilt haben. Und wir glauben, dass Jesus vielen Kranken geholfen hat, Wunder getan hat. Diesen Glauben haben wir doch. Aber wenn es dann um unsere momentane Situation geht, wo ich darauf angewiesen bin, zu vertrauen, ohne dass ich weiß, wie es ausgeht. Bei den ganzen biblischen Geschichten, da wissen wir, wie es ausgeht. Und dann glauben wir das. Oder auch in unserem Umfeld, bei anderen Menschen, wo wir wissen, dass Jesus geholfen hat, dass er eingegriffen hat, dass sich Dinge geändert haben zum Guten hin, dann glauben wir das, dass Jesus geholfen hat. Aber wenn es mich betrifft und wenn ich in einer Situation stecke, wo die Wellen über mir zusammenschlagen, wo ich nicht weiß, wo soll das hinführen, wie soll das gut werden? Da fehlt mir der Glaube. Da fehlt mir das Vertrauen. Und an der Stelle, da macht für mich der die neue Jahreslosung irgendwie Sinn. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was soll das? Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Habe ich auch nie so wirklich verstanden, was das soll. Aber ich denke, das betrifft irgendwie genau die Situation. Herr, ich glaube, dass du der Herr bist, dass du der Messias bist, dass du Gottes Sohn bist, dass du alles kannst, dass du alle Macht hast. Diesen Glauben habe ich. Und doch, in meiner jetzigen Situation, da fehlt mir der Glaube. Da bin ich nicht so hundertprozentig überzeugt, ob das wirklich gut ausgeht. Ob du wirklich noch weißt, was hier los ist. Ob du wirklich noch weißt, was du tust. Ob ich wirklich noch von dir geliebt bin. Ob ich wirklich noch von dir gesehen bin. Und ich denke, das ist auch so die Not des Vaters, der diesen Satz sagt. Es betrifft ja einen Jungen, der von einem bösen Geist beherrscht wird. Und die Jünger, die konnten den nicht austreiben. Und jetzt kommt dieser Mann zu Jesus. Kannst du mir helfen? Und da sagt dieser Mann zu Jesus, wenn du kannst. Und dann fragt Jesus zurück, glaubst du es denn? Und dann spricht dieser Mann, ja, ich glaube, Herr, aber hilf meinem Unglauben. Und dann wird dieser Junge geheilt. Für mich wird hier eines deutlich. Ich kann am Ende sein. Ich kann hilflos sein. Ich kann schwach sein. Ich kann mich fragen, was soll das alles? Ich kann an meinem Glauben zweifeln. Ich kann nicht wissen, wie es weitergeht, aber ich brauche mich nicht zu fürchten. Ich brauche mich nicht zu fürchten, denn Jesus ist da. Das hat er versprochen. Und ich denke, es kann uns eine unheimliche Last von den Schultern nehmen, wenn wir das für uns annehmen und sagen, Jesus, du bist da. Das reicht. Wir haben immer so, oder ich habe oft so Gedanken, ja, Jesus, das könntest du doch so und so machen. Und das könnte doch so ausgehen. Das setze ich irgendwie mich unter Druck und das setze ich, ja, ich setze nicht Jesus unter Druck, aber ich habe eine Vorstellung und dann geht diese Vorstellung nicht auf. Und dann zweifle ich. Zu sagen, Jesus, du bist da und das reicht mir. Das befreit mich. Und das lässt mich das auch aushalten, was in meinem Leben ist, auch wenn ich nicht weiß, wo es hingeht. Wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Wenn ich nicht weiß, wie Jesus das macht. Das muss ich aushalten. Das muss ich aushalten. Ich habe jetzt, so ziemlich am Ende, noch ein Bild für euch. Ich glaube, es hätte gereicht, dieses Bild hier an die Wand zu schmeißen, das wäre Predigt genug. Es ist der genialste Neujahrswunsch, den ich je bekommen habe. Den habe ich tatsächlich so bekommen. Also, und es hat aber für mich ganz viel genau damit zu tun. Ich finde das so ein wunderbares Bild. was und wer Jesus für uns sein will. Man kann ja hier mal zuordnen. Wer bin denn ich? Ich bin hoffentlich der Hund. Und Jesus, das ist der Hocker. Und was über dem Hocker ist, das ist so die Last, die uns vielleicht in diesem Jahr aufgelegt wird, die auf uns zukommt, oder auf uns zurollt, sich auf uns stürzt. Aber unter dieser Last, da ist erstmal Jesus. Und Jesus nimmt diese Last auf. Meine Entscheidung ist es, gehe ich da drunter? Begebe ich mich unter diese Last, aber eben auch unter Jesus? Oder nicht? Ich könnte auch sagen, ich traue dem nicht. Also hier verschwinde ich. Dieser Hund könnte es sagen, das ist mir zu heiß. Dann mache ich mich lieber raus, wo ich über mir Luft sehe, wo über mir nichts ist. Aber das ist vielleicht für den Augenblick eine Erleichterung. Aber da bin ich ungeschützt. Da stehe ich offen, allen Einflüssen ausgeliefert. Das ist, glaube ich, irgendwie ein Bild am Strand. Also da wird dann auch die Sonne scheinen. Da bin ich der Sonne zum Beispiel ungeschützt ausgeliefert und auch anderen Gefahren, da stehe ich daneben. Jesus lädt mich ein, komm unter die Last dieses Jahres oder unter die Last deines Lebens, aber du musst sie gar nicht tragen. Wenn ich da bin und wenn du willst, dass ich da bin in deinem Leben, dann trage ich diese Last. Und du liegst drunter, geborgen und sicher. Mich daneben stellen und gucken, ob dieser Hocker hält oder nicht. Das könnte man vielleicht so vergleichen wie mit dem Glaube, den wir alle haben. Ich glaube, dass Jesus der Retter ist. Ich glaube, dass Jesus anderen helfen kann. Ich glaube, dass Jesus Wunder tun kann. Aber wenn es für mich persönlich gilt, für mein Leben, da reicht es nicht, wenn ich daneben stehe. Da muss ich drunter gehen. Vertrauen. Jesus, vertrauen. Und das tut der Hund hier. Und ich finde es auch stark, dass das was mit Mut zu tun hat. Das hat was mit Mut zu tun. Sich Jesus wirklich anzuvertrauen, hat was mit Mut zu tun. Sich jemanden auszuliefern, hat was mit Mut zu tun. Ich liefere mich Jesus aus. Das ist mutig. Das hat nichts damit zu tun, ich weiß mir nicht anders zu helfen. Ich vertraue Jesus. Den Mut, den wünsche ich uns, dass wir den aufbringen. Dass ich Jesus vertraue, auch dann, wenn ich nicht weiß, wo geht das hin? Wie geht es aus? Wie soll das werden? Ich denke, das ist ein Bild, das kriegt man nicht so schnell wieder los und ist auch gut so. Vielleicht könnt ihr damit auch ein bisschen was verbinden. Jesus ist da. Fürchtet euch nicht. Euch ist heute der Retter geboren. Das reicht. Und es ihm zu überlassen, wann und wie und wodurch er irgendetwas tut, das heißt Glauben, das heißt Vertrauen. Wir wissen es nicht im Voraus. Aber dass er da ist, das wissen wir. Und dass er uns lieb hat, das wissen wir auch. Und das soll uns reichen. Und dazu helf uns und segne uns Gott. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist als der Heiland. der Retter, unser Erlöser. Und ich danke dir, dass du alles vollbracht hast, dass du für unser Heil gesorgt hast, dass du uns die Gerechtigkeit verschaffst, die vor Gott gilt. Herr, wir danken dir, dass du für uns bist und dass du uns nie aus den Augen verlierst. Ich danke dir, dass wir bei dir in Sicherheit sind. Du bist da und du wirst nie von unserer Seite weichen. Halte uns bei dir, Herr Jesus, und schenke und erhalte uns das Vertrauen, dass du mit uns den Weg gehst, nach deinem Willen und nach deinem Plan, und dass du uns ankommen lässt bei dir. Und alles, was uns Last und Mühe macht, Herr, wir dürfen es zu dir bringen und wir dürfen dir vertrauen, dass du auch damit umzugehen weißt. Herr, befreie uns von allen eigenen Bemühungen, etwas lösen zu wollen, etwas klären zu wollen, was wir gar nicht können. Herr, schenke uns bitte das Vertrauen, den Mut zum Vertrauen, es wirklich in deine Hände zu legen. Und ich danke dir, dass du uns begleiten wirst durch dieses Jahr, dass du mit uns bist. Wir preisen dich, Jesus. Amen.